bitte Platz zu nehmen. Akademische Viertelstunde ist um.
Die deutsche Frage ist weder durch kalten Krieg zu lösen, das an die Adresse des Herrn Ulbricht, noch durch Klassenkampf.
Politik ist in gewisser Weise ein Kampfsport.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Schmidt macht Geschichte. Darin stellt das Ausstellungsteam der Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung Themen rund um unsere Ausstellung vor, die wir in der Hamburger Innenstadt an unserem Stiftungssitz seit rund einem Jahr präsentieren, also seit Juni 2021. Aufhänger unserer heutigen Folge ist die Themenwoche G7. Das ist natürlich die Gruppe der zum Zeitpunkt der Gründung bedeutendsten Industrienationen der Welt, für die die Bundesrepublik Deutschland in diesem Jahr die Präsidentschaft übernommen hat und die 1975 initiiert worden ist von Helmut Schmidt, gemeinsam mit seinem politischen Freund und Partner, dem französischen Staatspräsidenten Valéry Giscard d'Estaing. Für diese Themenwoche beleuchten die Programmbereiche der Stiftung die G7 aus ihren jeweiligen Blickwinkeln, aus ökonomischer, aus demokratiepolitischer und auch aus historischer Perspektive, denn natürlich ist das Thema auch Teil unserer Ausstellung. Ich begrüße in unserem virtuellen Podcast-Studio Dr. Christopher Klammer. Er ist Historiker der Politikgeschichte, insbesondere mit dem Blick auf die Muster politischer Sprache, also politischer Kommunikation, untersucht hat. Hallo, Herr Klammer, und herzlich willkommen.
Hallo, Herr Koch, danke für die Einladung.
Ja, konkret hat Herrn Klammer zuletzt interessiert, inwiefern Wirtschaftskrisen auch durch politische Debatten und Veränderungen in diesen Debatten erst zu solchen werden. Stichwort Krisenkommunikation, das hat uns ja auch in unserer letzten Podcast-Reihe hier in der Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung schon interessiert. Und nicht zuletzt will er wissen, was uns der historische Vergleich von solchen Krisen eigentlich lehrt, ob es typische Verlaufsmuster gibt oder was sich im Sprechen über Krisen eigentlich verändert und was nicht. Und ein Grund, warum wir vom Ausstellungsteam hier auf Herrn Klammer aufmerksam geworden sind, ist, dass er sich intensiv mit dem Handeln der sozialliberalen Koalition und insbesondere Helmut Schmidts in der sogenannten kleinen Weltwirtschaftskrise, das war Anfang, Mitte der 1970er Jahre, beschäftigt hat. Christopher Klammer hat uns deshalb auch für unsere Dauerausstellung Schmidt, Demokratie, Leben beraten und zwar hinsichtlich eines für die Schmidtsche Wirtschafts- und Finanzpolitik eben dieser 70er und 80er Jahre zentralen Dokuments, das sich im Helmut-Schmidt-Archiv befindet und mit dem er sich intensiv beschäftigt hat. In seinem aktuellen Forschungsvorhaben beschäftigt er sich mit der Kulturgeschichte der Schiedsrichter im modernen Sport, speziell mit Blick auf die Geschichte von Entscheidungsautorität in modernen Gesellschaften. Und zudem interessiert ihn, wie die Globalisierung der Figur des Schiedsrichters dazu beigetragen hat, das Phänomen des Weltsports als globales Phänomen zu ermöglichen. Okay, bevor wir in unser Gespräch einsteigen, spiele ich nun erstmal einen kurzen Ausschnitt eines Films ein, der in unserer Ausstellung zu sehen ist, also nur die Audiospur hier. Darin geht es um ein Konzeptpapier mit dem Titel, mit dem schönen Titel Möglichkeiten und Grenzen unserer ökonomischen Politik. Das Ganze hat er geschrieben 1974. Thema ist, vielleicht in einem Satz zusammengefasst, eine international abgestimmte politische Reaktion auf die Wirtschafts- und Währungsturbulenzen zu Zeiten der ersten Ölpreiskrise. Und hier ein Audioschnipsel aus unserem Film.
Das Archiv möchte als Beispiel für die Arbeitsweise von Helmut Schmidt einen der wenigen Autographe, ein eigenhändiges Manuskript aus dem Nachlass, vorstellen. Das Papier verfasste Helmut Schmidt als amtierender Bundesminister der Finanzen. Es datiert auf den 15. April 1974 und trägt den Arbeitstitel Bemerkungen zu Möglichkeiten und Grenzen unserer ökonomischen Politik, im Besonderen ihrer Abhängigkeit von der Entwicklung der Weltwirtschaft und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Inhaltlich bemerkenswert ist die Herleitung möglicher Krisenszenarien nach dem Ölpreisschock vom Herbst 1973. Schmidt betrachtet dabei die ökonomische Situation nicht isoliert mit Blick auf die Bundesrepublik, sondern international vergleichend. Nur durch eine Weltwirtschaftspolitik, so folgert er, ließe sich die Wirtschafts- und Währungskrise Anfang der 1970er Jahre bekämpfen. Damit legte er einen gedanklichen Baustein zu den heutigen G7-Gipfeln.
Ja, soweit unser Ausschnitt. Helmut Schmidt hat das Grundpapier, ich habe es kurz erwähnt, Ostern 1974 geschrieben, wenige Wochen bevor er Kanzler wurde. Herr Klammer, Sie haben sich ja sehr intensiv mit dem Papier beschäftigt, haben auch das Original im Helmut-Schmidt-Archiv gesehen. Vielleicht können Sie uns kurz sagen, was ist die Geschichte hinter dem Papier? Wie ist das historisch einzuordnen?
Also wie Sie gerade schon gesagt haben, Schmidt schreibt dieses Papier eben im April 1974 an den Ostertagen innerhalb von 2 bis 3 Tagen selbst runter. Die Bundesrepublik befindet sich zu diesem Zeitpunkt seit knapp einem halben Jahr eben in den Turbulenzen, die auf den exogenen Schock der Ölpreisverteuerung ab Oktober, November 1973 eingetreten ist. Gleichzeitig nehmen im ersten Quartal 1974 erstmals sichtbar auch die Wachstumsraten ab. Und zugleich befindet sich die Bundesrepublik eben schon seit Jahren, seit dem sukzessiven Zusammenbruch des Währungssystems von Bretton Woods, wie viele andere Industriestaaten auch sehen sich konfrontiert mit hohen Inflationsraten. Es ist also eine komplexe weltwirtschaftliche Situation, in der der SPD-Parteivorstand und insbesondere Bundeskanzler Willy Brandt und der Fraktionsvorsitzende Herbert Wehner Schmidt darum bitten, einmal ein grundlegendes Orientierungspapier zu schreiben oder zu erstellen und dem Parteivorstand und weiteren Kreisen der Koalition insbesondere zugänglich zu machen. Das ist eben eine Mischung aus Gegenwartsanalyse, strategischem Ausblick oder man kann vor allen Dingen sagen, Strategiepapier sein soll.
Was ist das Bemerkenswerte an dem Papier, das Sie untersucht haben? Vielleicht können Sie uns kurz schildern. Das ist ja sehr umfangreich aus. Wie viele Seiten hat das? Was steht da eigentlich drin?
Also das Bemerkenswerte, das haben Sie gerade schon gesagt. Das erste ist erstmal, dass dieses Papier von Schmidt, also einem Spitzenpolitiker selbst, als Denkschrift verfasst wird, was vermutlich damals nicht gang und gäbe war und es heute bei Politikerinnen und Politikern in der Gegenwart auch nicht ist, dass sie sich hinsetzen und ein insgesamt über 70-seitiges Papier, zunächst einmal handschriftlich, später dann in abgetippter Form, runterschreiben und erstellen und verschicken an eben einen ausgewählten Kreis von SPD-Politikern, Koalitionspolitikern, aber etwa auch anderen Adressaten, die Schmidt für wichtig erachtet, etwa schickt er es auch an den Bundesbankpräsidenten. Also überhaupt, dass so eine Denkschrift erstellt wird, die diesen Umfang hat und eben selbst von einem Politiker alleine erstellt wird, ohne größeren Rückgriff auf etwa die Referentenabteilung seines Ministeriums. Das ist quasi, wenn man nur die äußere Sicht auf das Papier lenken will, schon einmal zumindest ungewöhnlich. Und dann, und das ist vielleicht für unser Gespräch wichtiger, gibt es mehrere Punkte, die am Inhalt ungewöhnlich sind. Zum einen die Tatsache, dass Schmidt eben die ökonomische Situation der Bundesrepublik durchweg international vergleichend oder in die Weltwirtschaft eingebettet analysiert. Weltwirtschaft meint in diesem Zusammenhang insbesondere die westeuropäischen Staaten, Nordamerika und Japan. Zum Zweiten, dass nicht nur dieser permanent vergleichende internationale Blick das Papier kennzeichnet, sondern Schmidt auch sein durchaus profundes wirtschaftshistorisches Wissen anwendet, indem er einen Krisenvergleich anstellt zwischen der Krise ab 1929, also der großen Weltwirtschaftskrise, und eben dem Krisengeschehen, das er für die Gegenwart ausmacht. Und dieser Vergleich, auch das spricht eigentlich für die Analyse- und Abstraktionsfähigkeiten Schmidts, ist nicht angesiedelt als 1:1 Vergleich von Ereignissen. Das würde auch in die Irre führen und wäre auch damals der Situation nicht gerecht geworden, sondern Schmidt erstellt eine Art von möglichem Krisenverlaufsszenario, aus dem er Handlungsempfehlungen ableitet. Und dieses Szenario beschreibt er selbst als einen möglichen Krisenverlauf in 3 Akten. Der erste Akt bestimmt demnach darin, dass mit dem Ölpreisschock im Zuge des Ölpreisschocks sich gezeigt habe, dass Rohstoffkartelle entstanden seien. Dieser erste Akt sei eben schon eingetreten. Der zweite, jetzt drohende Akt, würde darin bestehen, dass sich ähnlich wie zu Beginn der 1930er Jahre protektionistische Tendenzen in der Weltwirtschaft zeigen könnten und eben der Weltwirtschaft so dauerhaft oder zumindest mittelfristig den Garaus machen könnten, ähnlich wie in den 30er Jahren, was eben die Krise der 30er Jahre enorm verschärft hat und was Schmidt als große Gefahr ansieht. Und drittens leitet er eben aus den Erfahrungen der 30er Jahre ab, dass als schlimmste denkbare Konsequenz auch die demokratischen Strukturen in Industriestaaten langfristig erodieren könnten, dass also ein breiter weltwirtschaftlicher Abschwung demokratiegefährdend sein könnte. Und aus dieser Analyse oder diesem, wenn man so will, Warnungsszenario leitet Schmidt eben die Notwendigkeit ab, ein koordiniertes weltwirtschaftliches Handeln zu initiieren, wie das dann besonders augenfällig zutage trat, als er im Jahr 1975 zusammen mit dem französischen Staatspräsidenten Giscard d'Estaing eben das die Einrichtung der Weltwirtschaftsgipfel, die uns heute noch bekannt sind als G7 und zwischenzeitlich G8-Gipfel, als er das initiiert. Also dieser konsequent auf weltwirtschaftliche Koordination, Integration und vor allen Dingen das Verhindern protektionistischer Maßnahmen ausgerichtete Blick und diese Handlungsempfehlung kann man zurückführen, unter anderem, nicht ausschließlich selbstverständlich, aber unter anderem auf die Argumentation, die Schmidt in diesem Papier entfaltet.
Verschiedene Stichworte haben Sie schon genannt, Ölpreiskrise. Wir befinden uns ja in dieser Zeit, Anfang Mitte der 70er Jahre, wirklich, das ist ja eine unglaublich bewegte Zeit. Die Grenzen des Wachstums werden in der Zeit erstmals diskutiert, vor ungefähr 50 Jahren. Eine Umweltbewegung organisiert sich, dann haben wir zur gleichen Zeit verschärft sich auswirkend eben auch auf die Frage, wie eigentlich Demokratie organisiert werden soll, generationellen Wandel, junge Menschen, denen es nicht mehr darum geht, dass es im Zeichen des sogenannten Wirtschaftswunders Arbeit, Wohlstand und Wachstum, sondern es wird nach Lebensqualität gefragt, was womit auch gerade die Generation Helmut, also die Politikergeneration Helmut Schmidts, sich schwer tut, Lebensqualität. Dazu haben wir übrigens auch in der Ausstellung ein Video des YouTubers und Historikers Mirko Drotschmann, der uns die Komplexität dieser Zeit ganz schön zusammenfasst. Das vielleicht als kleinen Werbeblock zwischendurch. Bevor wir uns der Frage politischer Kommunikation über die Krisen anschauen, noch einmal kurz zu den historischen Ereignissen der Zeit selbst. Schmidt hat ja seinen Nimbus als Krisenmanager schon vorher, nämlich im Rahmen der Hamburger Sturmflut, erworben, aber auch sein politisches Handeln als Finanzminister und dann als Kanzler während der ersten Ölpreiskrise halfen ihm natürlich dabei, dieses Bild weiter zu etablieren. Und da hätte ich die Frage an Sie: Wie schätzen Sie denn in der Summe die wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Regierung Schmidt ein? Welche politischen Handlungsspielräume hatte er angesichts dieser krisenhaften Ereignisse?
Ich glaube, da lohnt es sich zu differenzieren. Einerseits eben zwischen den veränderten oder der Veränderung der Handlungsspielräume, die sich im Vorfeld eben der Übernahme des Kanzleramts durch Schmidt einstellen, und dann der Frage, die Sie schon angeschlossen haben, nach welchem Rezept oder nach welchem Werkzeugkasten die Regierung Schmidt denn eigentlich versucht, dann der Krise Herr zu werden oder der Krisen Herr zu werden. Zu den Handlungsspielräumen ist eben zu sagen, die verändern sich ziemlich drastisch um 1973, 74 und das eigentlich aus verschiedenen Ursachen oder aufgrund verschiedener Ursachen. Zum einen sind die Punkte relevant, die wir schon angesprochen haben. Also die weltwirtschaftlichen Gegebenheiten ändern sich nach dem Ölpreisschock ziemlich fundamental, weil sich einfach Energiekosten extrem erhöhen. Dann kommt hinzu, auch das habe ich schon angesprochen, dass wir zwar im Frühjahr oder Frühsommer 1974 noch nicht in einer Rezession sind, sich diese aber leicht langsam abzeichnet und dann Ende 1974 und 75 dann eintritt. Also man hat das schon mit zurückgehenden Wachstumsraten zu tun. Hinzu kommt das ebenfalls schon angesprochene Problem, Dauerproblem quasi seit Anfang der 70er Jahre, hohe Inflationsraten. Und dann kommen noch zwei andere Probleme, die damit nur mittelbar zusammenhängen, hinzu. Das eine ist, dass auch die bundesrepublikanische Wirtschaft an sich in den 70er Jahren vor Strukturveränderungen steht. Das hat zum einen damit zu tun, dass sich immer mehr eine kombinierte Industrie- und Dienstleistungsstruktur etabliert. Also das, was man unter anderem unter dem Stichwort Tertiarisierung behandelt, sich langsam einstellt, und zum anderen damit zusammenhängt, andere Branchen, andere Wirtschaftszweige zunehmend unrentabel werden, beispielsweise die Steinkohleförderung. Das ist ein Punkt, mit dem sich Schmidt auseinandersetzen muss. Und dann kommt natürlich, Sie haben das gerade schon angesprochen, eigentlich so eine Wechselkultur zwischen der Regierung Brandt und Schmidt zusätzlich hinzu, die darin besteht, dass natürlich die sozialliberale Koalition am Anfang, ab 1969, sehr große Erwartungen geweckt hatte, auch was innere Reformen und auch kostspielige Reformen anging, und Schmidt dann eben auch diesen zum Teil weitreichenden Reformvorhaben nicht unbedingt einen Riegel vorschieben muss, aber sie im Ausmaß begrenzen muss. Also dass eigentlich innenpolitische Erwartungen, die sein Vorgänger geweckt hatte, von Schmidt so nicht mehr fortgeführt werden konnten. Schmidt selbst bringt das gleich zu Beginn seiner Kanzlerschaft unter anderem auf die sehr eingängige Formel, es müsse nun Abschied vom Wunderglauben genommen werden. Und das kann man unter anderem auch als einen Topos betrachten, der sich durch seine Kanzlerschaft oder vor allen Dingen durch die ersten Jahre im Vergleich zu den ersten Jahren der Kanzlerschaft Willy Brandts zieht. Also kurzum, die Handlungsspielräume engen sich aufgrund vielfältiger Faktoren massiv ein.
Und das gilt ja für verschiedene Politikfelder. Denken wir an die, auch an die Bildungspolitik zum Beispiel, die ja auch die Regierung Brandt als großes Reformvorhaben folgen, was dann aber aufgrund der großen finanziellen Schwierigkeiten dann zurückstehen muss und was natürlich auch innerhalb der SPD auch schwer zu kommunizieren ist. Die Ansprüche und die Erwartungen sind auch da, nur als ein Beispiel herausgegriffen, groß. Schauen wir uns doch vielleicht auch nochmal an, wir haben ja auch noch die Opposition im Bundestag, die Schmidt deshalb natürlich stark angeht. Die CDU hat ja ihre Kanzler vor allen Dingen in den Wirtschaftswunderjahren gestellt. Die Opposition hat Helmut Schmidt als Schuldenkanzler bezeichnet und ihm vorgeworfen, angesichts dieser ersten sogenannten kleinen Weltwirtschaftskrise in unverantwortlicher Weise die Gefahr der Inflation vernachlässigt zu haben. Wie bewerten Sie aus Sicht eines Historikers, der sich eben mit politischer oder schwerpunktmäßig mit politischer Kommunikation beschäftigt, diese Bewertung Schmidtscher Finanz- und Wirtschaftspolitik?
Ich glaube, der Kommunikationsaspekt ist da nur einer. Man kann ja auch erstmal auf die, wenn man so möchte, basal faktische Ebene gucken. Und da kann man natürlich erkennen, dass in den 70er Jahren das Aufnehmen von Krediten zur Finanzierung des Bundeshaushalts als Praxis üblich wird, die sich dann in den folgenden Dekaden, also in den Kanzlerschaften Helmut Kohls und Gerhard Schröders und eigentlich bis in die Anfangsjahre der Kanzlerschaft Angela Merkels durchzieht. Also wenn man diesen Vorwurf, der von der Union in den 70er Jahren schon erhoben wurde, wenn man den nur auf dieser Ebene betrachtet, dann trifft er womöglich zu. Was nicht heißt, dass es Alternativen zu dieser Praxis gegeben hätte, die wirtschaftlich besser oder erfolgreicher gewesen wären. Also man muss auch sehen, solange die Kreditaufnahme oder die Zunahme der Verschuldung geringer ausfällt als das Wirtschaftswachstum, dann ist das Problem verhältnismäßig handelbar. Und zugleich müsste man auch einkalkulieren, welche negativen Folgekosten hätten eintreten können, wenn etwa auf Investitionen verzichtet worden wäre. Also es trifft auf den ersten Blick zu, dass die Praxis des Schuldenmachens unter der Kanzlerschaft Helmut Schmidts sehr üblich geworden ist. Es ist aber nicht unbedingt zu sagen, dass das ein immenser Fehler war. Jetzt aber zu der Frage der politischen Kommunikation und der Frage der Inflation. Und das ist ganz interessant, weil es auf ein Grundphänomen der Debatten und der politischen Auseinandersetzung der 70er Jahre verweist. Denn die Union hat in der Tat Schmidt zum einen vorgeworfen, das Inflationsproblem zu vernachlässigen und zum anderen das damit unter anderem begründet, dass die Inflationsraten zu Zeiten der christdemokratischen Bundeskanzler Adenauer, Erhard, Kiesinger im Mittel deutlich geringer ausgefallen wären. Und das ist ein Grundmuster, das die Union auch in anderen Politikfeldern, insbesondere in der Wirtschafts- und Finanzpolitik, immer wieder bemüht hat, dass einfach diachrone Vergleiche angestellt wurden, Vergleiche zwischen den 70er Jahren und den Dekaden zuvor, um zu zeigen, dass die wirtschaftliche Situation in den ersten 20 Jahren der Bundesrepublik wesentlich besser gewesen sei, sowohl mit Blick auf die Inflation als auch mit Blick auf das durchschnittliche Wirtschaftswachstum, als auch mit Blick auf die Arbeitslosenzahlen, als in der Phase der sozialliberalen Koalition ab 1969 und insbesondere ab 1974. Schmidt hingegen und auch für andere führende Politiker von SPD und FDP antwortet auf solche diachronen Vergleiche sehr oft mit synchronen Vergleichen. Also es wird die weltwirtschaftliche Situation wiederum bemüht und die Bundesrepublik wird verortet, wie in dieser Denkschrift, und verglichen mit der Lage in anderen Industrienationen. Und da stellt Schmidt dann immer wieder sehr durchaus auch stolz und sehr vehement hervor oder heraus, dass die Bundesrepublik im Schnitt niedrigere Inflationsraten als andere Industrieländer aufweist, dass die Wachstumsraten zum Teil höher sind und auch das Problem der Arbeitslosigkeit in Relation geringer ausfällt. Also kurzum, dass die Bundesrepublik relativ gesehen, verglichen mit anderen Ländern zur gleichen Zeit, gut durch die Krise komme. Und das ermöglicht der SPD unter anderem 1976 den Bundestagswahlkampf mit der Losung weiterarbeiten am Modell Deutschland zu bestreiten und damit nicht unterzugehen, sondern die Wahl sogar knapp zu gewinnen. Also wenn man auf die Rezepte und das vielleicht noch als Zusatzpunkt guckt, mit denen eigentlich die Regierung Schmidt dann versucht, der Krise Herr zu werden, dann kommt man auch zu einem relativ uneindeutigen, nicht aber unbedingt unerfolgreichen Eindruck. Es sind letztlich eigentlich, wie andere Historiker, allen voran Tim Scharnetzky, sehr eindrücklich gezeigt haben, unterschiedliche Elemente eines Werkzeugkastens, die bedient werden, um die Bundesrepublik möglichst gut durch die Krise der 70er Jahre zu lotsen. Zum einen hat man es zu tun mit einer monetaristischen Geldpolitik der Bundesbank, also einer Politik, die sehr auf Begrenzung des Geldmengenwachstums aus ist. Dafür kann jetzt die Regierung Schmidt erstmal wenig. Aber es ist eine Grundvoraussetzung oder ein Strukturelement der Wirtschaftspolitik der 70er Jahre. Und dann reagiert die Regierung Schmidt selbst eigentlich in gewisser Weise uneindeutig. Sie führt zum einen durch Konjunkturprogramme eine Politik fort, die man in gewisser Weise als keynesianisch inspiriert bezeichnen kann, also dass man versucht, über Nachfragesteuerung die gesamtwirtschaftliche Situation auszugleichen bzw. zu verbessern. Andererseits, und das ist durchaus auch in der Bewertung der Schmidtschen Politik ganz interessant, schleichen sich immer mehr angebotsorientierte Einflüsse in die Wirtschaftspolitik ein. Also Einflüsse, die auf Ansätze zurückgehen, die davon ausgehen, dass man das Investitionsklima für Unternehmen verbessern müsse, um dauerhaft den Krisenerscheinungen entgegenwirken zu können. Also dass eine unternehmensfreundliche Politik insgesamt eine erfolgversprechendere Wirtschaftspolitik sei als eine, die nur oder primär mit dem Mittel der Nachfragesteuerung oder des antizyklischen Investierens durch den Staat vorgehen möchte oder vorgehen würde. Und da in dem Zusammenhang möchte ich eigentlich ein Zitat noch anbringen, das in der Bewertung ganz spannend ist. Schmidt bringt es mehrfach an, aber besonders prominent in seiner Silvester- bzw. Neujahrsansprache zum Jahreswechsel 1974-75. Und ich zitiere das mal wörtlich. Da sagt er: Jedermann muss wissen, die Erträge von heute sind die Investitionen von morgen. Und die Investitionen von morgen sind die Arbeitsplätze und die Masseneinkommen von übermorgen. Zitat Ende. Und dieses Zitat kann man eigentlich schon als eine sehr zentrale Losung oder Zusammenfassung eben angebotsorientierter Impulse in der Wirtschaftspolitik lesen. Es ist aber in Deutschland nicht besonders prominent oder eben diese sehr langsame, schrittweise angebotsorientierte Wende wird nicht unbedingt zuvorderst mit dem Namen Helmut Schmidt verbunden, wenn man nach Deutschland guckt. In Frankreich ist das interessanterweise anders, da ist genau diese von mir gerade zitierte Losung bis heute als Schmidt-Theorem bekannt und wird als solche erinnert und bezeichnet.
Und interessanterweise assoziiert man es ja in Deutschland tatsächlich eher mit dem Grafen Lambsdorff, der in dem sogenannten Scheidebrief oder Scheidungsbrief vom September 1982 ja eigentlich genau diese Schritte, die dann ja, wie wir alle wissen oder jedenfalls wie viele unserer historisch interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, von Gerd Schröder mit der Agenda 2010 dann ins Werk gesetzt worden sind, die sind in diesem Scheidebrief ja vorformuliert, die Schmidt ja damals noch relativ brüst zurückgewiesen hat und eben auch darauf hingewiesen hat, dass das eben mit der Sozialdemokratie zum Zeitpunkt Anfang der 80er Jahre eben nicht zu machen gewesen sei. Dann haben wir den historischen Horizont eigentlich ganz gut geklärt. Frage jetzt für die Gegenwart. Was würden Sie sagen, was hat sich bei der Kommunikation über Wirtschaftskrisen im Vergleich zu dem, was wir gerade diskutiert haben, zu den 70er Jahren verändert? Und was ist aus Ihrer Sicht tatsächlich, oder gibt es etwas, was auch gleich geblieben ist?
Es hat sich möglicherweise seit den 70er Jahren weniger verändert, als wenn man die Zeit unmittelbar vor den 70er Jahren mit den 70er Jahren vergleicht. Was meine ich damit? Für Schmidt schon beginnend in dieser Denkschrift, über die wir am Anfang sprachen, aber dann eben auch in allen möglichen öffentlichen Äußerungen in den 70er Jahren, ist das aktive Rekurrieren auf die Krisenrede, auf die Krisenrhetorik, also das Akzeptieren und das Bemühen des Krisenbegriffs, in politischen Debatten zentral. Und das ist eine deutliche kommunikative Veränderung oder eine Veränderung im Sprachgebrauch von Politikerinnen und Politikern im Vergleich zu den Dekaden davor. Also in der Weltwirtschaftskrise etwa der 30er Jahre wird die Krise meist von Regierenden eher als erklärendes Argument angeführt für bestimmte Sachzwänge. Ansonsten aber kommunikativ mitunter eher umschifft, jedenfalls nicht so breit und aktiv zum eigenen Argument gemacht. Und noch deutlicher kann man das in der im Rückblick kleinen Wachstumskrise 1966-67 erkennen, die die Bundesrepublik ein knappes Jahr beschäftigt. Da ist es sogar das aktive Bestreben führender Regierungspolitiker wie des sozialdemokratischen Wirtschaftsministers Karl Schiller oder des Bundesfinanzministers Franz Josef Strauß und eben vor allen Dingen auch des Bundeskanzlers Kurt-Georg Kiesinger, den Krisenbegriff eigentlich aus der Debatte herauszuhalten, möglichst dagegen anzureden, dass eine Krise eingetreten sei. Und genau das ändert sich eigentlich mit Schmidt und seiner Regierung. Also das aktive Bemühen und das offensive Einbringen von Krisendeutung zum Zwecke der Veränderung von Erwartungshaltung, zur Erklärung veränderter politischer Handlungsspielräume und zur Erklärung, warum sich die Ziele und Möglichkeiten politischen Handelns verändert haben, das erhält mit Schmidt Einzug, in einem breiten Sinne Einzug in politische Debatten und zieht sich eigentlich in unterschiedlichen Abstufungen selbstverständlich bis in den Sprachgebrauch, den Politikerinnen und Politiker heute pflegen. Also kurzum könnte man sagen, solange sie nicht unmittelbar selbst für diese Krisenerscheinungen verantwortlich gemacht werden oder werden können, sind Krisen durchaus Phänomene, auch politisch kommunikativ eben Phänomene, die einen gewissen Gebrauchswert für Politiker haben und ihnen durchaus zu Pass kommen.
Das heißt, Handlungsspielräume wachsen in dem Moment, wo ich darauf verweisen kann, dass ja der globale Kontext so ist, dass man als in einer nationalen Regierung Handelnder im Grunde einem die Hände gebunden sind, beziehungsweise man Sachzwängen ausgesetzt ist.
Ja, man kann es sogar noch genauer beschreiben, eigentlich das, was Sie gerade ansprechen. Handlungsspielräume werden ja, haben wir am Anfang besprochen, eigentlich im objektiven Sinne eher kleiner, sie schrumpfen. Also andersrum könnte man formulieren, Sachzwänge werden größer. Und in dem Augenblick, in dem Krisen als plötzlich eingetretene Ereignisse, nicht so sehr als langfristig vorhandene strukturähnliche Phänomene, sondern als plötzlich eingetretene Ereignisse in der politischen Debatte auftauchen, da reduziert sich einfach die Bandbreite an Sichtweisen auf das Problem und auf mögliche Wege, dem Problem zu begegnen, also quasi auf politische Rezepte. Und weil den Sichtweisen, die dann Regierungspolitikern von Regierungspolitikern präsentiert werden, wesentlich weniger konkurrierende Sichtweisen gegenübergestellt werden können in der Kürze der Zeit oder eben aufgrund gewisser, wenn man es technisch ausdrücken möchte, Diskursverknappung, steigen die Chancen von Regierungen, durchaus tiefgreifende Entscheidungen in verhältnismäßig kurzer Zeit gegen verhältnismäßig geringe Widerstände durchzusetzen. Und das kann man dann in gewisser Weise auf die Formel des Gewinns durch Verlust bringen. Also sie gewinnen politische Handlungsmacht, obwohl eigentlich ein Verlust an objektiv gegebenen Handlungsmöglichkeiten eingetreten ist.
Aber das Ganze hat doch dann sicher auch seine Grenzen vermutlich, weil je mehr, Sie sagen, seit Schmidt vor allen Dingen von Krise die Rede ist, also Krise eigentlich der Dauerzustand geworden ist, kann man sich als Regierender ja nicht jedes Mal wieder darauf sozusagen berufen, vermute ich mal, oder? Ist, was das anbelangt, ist dann, würden Sie sagen, eine Ermüdung festzustellen oder haben sich da auch im Vergleich zu damals, wo das ja neu war, Dinge verändert?
Also man kann auf jeden Fall selbstverständlich, wie Sie sagen, behaupten, dass der Krisenbegriff an sich sich langsam abgenutzt hat in den vergangenen 40 bis 50 Jahren, weil er einfach ubiquitär verwendet wird, nahezu permanent vorkommt, wobei das ein Phänomen ist, das man in anderen Kontexten auch schon für das 19. Jahrhundert mal konstatiert hat. Aber es ist tatsächlich so, in politischen Debatten, in öffentlich geführten Debatten, in den Medien ist sehr oft von Krise die Rede. Schon aufgrund dessen nimmt natürlich die Aufmerksamkeit, die Krisendeutung entgegengebracht wird, ab. Aber wichtig erscheint mir in dem Zusammenhang nochmal auf das zurückzukommen, was ich eben schon sagte. Man muss, glaube ich, differenzieren zwischen Krisen oder Krisenzuspitzung als Ereignissen und als dauerhaft gegebenen quasi Hintergrundbedingungen politischen Handelns. Und für diese Hintergrundbedingungen, also quasi für die Dauerkrise der Gegenwart, wenn man es mal überspitzen möchte, seit den 70er Jahren, trifft sicherlich zu, dass man aus Krisendeutungen als Politiker nicht mehr unbedingt Gewinn ziehen kann oder eben sie sogar gegen einen als Argument in Anschlag gebracht werden können, wenn man für dauerhafte wirtschaftliche Miseren etwa verantwortlich gemacht wird. Wenn aber eben diese Ereigniskonstellation, also quasi der Ereignischarakter von Krisen zutage trifft, eine plötzlich eingetretene, zugespitzte Situation, die schnelles Handeln erfordert, zu sehen beispielsweise, oder sehr eindrücklich zu sehen, 2008 im Anschluss an die Lehman-Pleite, als ja die Regierung Merkel diese berühmt gewordenen Ankündigungen platzierte, dass Spareinlagen sicher wären, obwohl sie das eigentlich gar nicht garantieren konnte. In diesen Augenblicken nutzen einfach auch meiner These nach Krisendeutungen Regierenden bis heute immens.
Und wäre das vielleicht auch ein Punkt, was der, wenn man so will, Nutzen historischer Betrachtung wäre, wenn man sich Wirtschaftskrisen tatsächlich, das wäre ja eine Frage, also was können aktuelle Regierungen eigentlich aus Krisen lernen, also ganz konkret handelnde Politiker. Und auch da kann man wahrscheinlich nicht pauschal sagen, sondern auch da wird es wahrscheinlich Unterschiede und Gemeinsamkeiten beziehungsweise Dinge geben, die zu lernen wären und Dinge, die sicher nicht zu lernen wäre. Wie würden Sie das beurteilen?
Also was sicher nicht zu lernen wäre, das ist ja in gewisser Weise auch schon angelegt in diesem Krisenvergleich, den Schmidt selbst in diesem Papier von 1974 vornimmt, ist, dass man eine Krise nicht einfach sich selbst überlassen darf. Also das, was in den frühen 30er Jahren versucht wurde, in Anlehnung an den wirtschaftlichen Liberalismus, dass man auf letztlich eine Art Selbstheilungskraft der Wirtschaft vertraut, als Staat erstmal nicht aktiv wird, sondern ganz im Gegenteil, sogar noch eine Sparpolitik forciert, dass ein solches Krisenhandeln keineswegs erfolgversprechend ist, sondern im Gegenteil wirtschaftliche Miseren zum Teil in katastrophaler Weise verschlimmert, wenn man dann allein an alle Folgen von Massenverelendung bis zur Ermöglichung, Mitermöglichung von politischem Extremismus denkt. Das ist natürlich in gewisser Weise eine Binsenweisheit inzwischen geworden, aber es ist eine der Hauptlehren, die man vielleicht aus Krisen ziehen kann. Wenn man es stärker kommunikativ betrachtet oder auf politische Kommunikation aus, dann würde ich in ähnlicher Weise eben antworten, wie gerade eben, dass Regierende, wenn sie es geschickt anlegen, eben durch das aktive Bedienen von Krisentopoi oder eben der Krisenrhetorik durchaus politische Legitimation gewinnen können. Und wenn wir jenseits der Brille der Politiker und Politikerinnen einmal auf Krisen gucken und als Historiker viel stärker noch analytisch das sehen, dann ist das Bild, glaube ich, wirklich ambivalent. Also man kann einerseits natürlich Vertrauensverlust provozieren und produzieren, wenn das politische Handeln zur Krisenbekämpfung nicht von Erfolg gezeitigt oder gekennzeichnet ist. Da wäre natürlich die große Weltwirtschaftskrise einerseits wieder ein Beispiel. Es wäre in gewisser Weise aber auch die Zeit eigentlich seit den 70er und 80er und 90er Jahren, als ja eben diese Art ökonomische Dauerkrise aus verschiedenen Ursachen sich einstellt und das Vertrauen der Bevölkerung in die wirtschaftspolitische Kompetenz der politischen Parteien langfristig abnimmt, als Beispiel anzuführen. Andererseits zeugt die Krise der 60er Jahre, der Jahre 66, 67 davon, dass wenn der Eindruck entsteht, dass entschiedenes Krisenhandeln zur schnellen Krisenüberwindung geführt habe, was man der Regierung Kiesinger und insbesondere dem schon erwähnten Duo Franz Josef Strauß, Karl Schiller wahrscheinlich ex post betrachtet zu Unrecht attestierte, dann kann es auch vertrauensfördernd sein. Also man dachte tatsächlich, als mit keynesianischen Mitteln scheinbar die Krise 66, 67 schnell überwunden war, also sie war schnell überwunden, aber es ist umstritten in der Forschung, wie viel oder wie hoch der Anteil der Regierung tatsächlich daran war, an dieser schnellen Krisenüberwindung, dann kann es auch dazu führen, dass der Glaube an politische Steuerung oder in den 60er Jahren vor allen Dingen Planbarkeit und Machbarkeit bestätigt und sogar noch gesteigert wird. Also Krisenhandeln kann sowohl langfristig zu Vertrauensverlust als auch zu Vertrauensgewinn führen.
Ja, wir sind tatsächlich schon am Ende unserer Sendung angelangt. Möchten wir in jeder unserer Folgen, unserer Podcast-Folgen, noch unseren Gästen eine Frage stellen, und zwar ganz unabhängig vom Thema. Die Frage an Herrn Klammer heute: Was für Sie ganz persönlich oder eben auch als Staatsbürger, als Historiker, die Frage, nämlich, was bedeutet für Sie Demokratie leben, also der Titel unserer Ausstellung, über die wir ja auch gesprochen haben?
Dann würde ich auch auf drei Ebenen antworten. Erst als Historiker, dann als Staatsbürger und dann noch etwas persönlicher. Ich glaube, als Historiker sollte man sich immer wieder vor Augen führen, dass die Demokratie möglicherweise nicht ganz so gefestigt oder ungefährdet ist, wie wir das alle mitunter denken und natürlich auch erhoffen, sondern dass sie eben immer wieder gefährdet werden kann, in bestimmten Situationen etwa und insbesondere von politischen Extremen attackiert werden kann und deshalb der Pflege und dauerhaften Verteidigung und der eben politischen und demokratiepolitischen Aufklärungsarbeit bedarf, um sie dauerhaft zu sichern. Als Staatsbürger würde ich relativ banal wie basal antworten, dass einfach die aktive Teilhabe und das aktive Verfolgen der politischen Dinge, der politischen Debatten und natürlich die Teilnahme an allen Arten von Abstimmungen und Wahlen ganz zentral für eine lebendige Demokratie und eine Demokratie, die sich eben auf eine breite Basis stützen kann, ist.
Und ganz persönlich würde ich sagen, dass jede und jeder sehr regelmäßig die Möglichkeit hat, Demokratie zu leben bzw. in seinem oder ihrem Alltag für die Demokratie einzutreten. Konkret meine ich damit, dass es wichtig, aber meines Erachtens auch möglich ist, Haltung zu zeigen und wenn nötig, antidemokratischen Tendenzen mutig entgegenzutreten. Das bedeutet für mich unter anderem im Alltag eben nicht zu schweigen, wenn ich mit Äußerungen konfrontiert werde, die antidemokratisch oder in irgendeiner anderen Weise illiberal ausfallen, sondern eben aktiv zu widersprechen, zum Nutzen der Demokratie zu widersprechen, wenn man es so sagen will. Und im etwas Größeren, dann zugegebenermaßen eher Außeralltäglichen, heißt das für mich auch, beispielsweise an Demonstrationen für die Demokratie und gegen demokratiefeindliche, oftmals dann ja rechtsradikale Bestrebungen, teilzunehmen und auf diese Weise Flagge zu zeigen.
Prima, das ist doch ein schöner Schlusssatz. Herr Klammer, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war die zweite Folge unseres Ausstellungspodcasts Schmidt macht Geschichte, heute mit dem Historiker Christopher Klammer. Und unsere nächste Folge werden wir dann am 24. September ausstrahlen, also nach der Sommerpause. Und dann spricht mein Kollege Johannes Zechner mit dem Umwelthistoriker Felix Lieb, der sich intensiv mit dem komplexen Verhältnis der Sozialdemokratie in Deutschland mit ökologischen Fragen auseinandergesetzt hat. Das Ganze dann anlässlich des 55. Jahrestags der bis dahin größten Anti-AKW-Demonstration in der Geschichte der Bundesrepublik in Kalkar. Ein Thema, das wir natürlich auch hier bei uns behandeln in der ständigen Ausstellung Schmidt – Demokratie leben in der Hamburger Innenstadt. Ich sage Tschüss und danke fürs Zuhören.